Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und mit dabei der Tobi. Und der Tobi, grüße euch. Wie sieht's aus?
Grüezi, wundervoll sieht's aus. Ah, 2 Wochen Podcastpause waren zu lang, oder Tobi?
Ja, definitiv. Hallo zusammen. Es wird mal wieder Zeit, dass wir in den wöchentlichen Rhythmus übergehen.
Ja, findest du? Ich genieße das ja sehr, wenigstens alle 2 Wochenenden ein Wochenende quasi nicht in Anführungszeichen zu arbeiten. Schon auch irgendwie cool.
Und zum ersten Mal seit Ende 2016. Nee, stimmt, das war ja noch Weihnachtspause irgendwann und sowas.
Ja, es gab schon mal Pausen, aber über längeren Zeitraum war das noch nicht so. Es gab immer nur Ausnahmewochenenden, an denen kein Podcast war.
Phil.
Ja, was ist passiert?
Wollen wir eine Weihnachtsfolge dieses Jahr wieder machen? Ich will eine Weihnachtsfolge.
Ja, aber worüber willst du denn reden?
Och, Weihnachten und Poffertjes und all die schönen Weihnachtsdinge. Mit Weihnachtsmusik.
Poffertjes ist ja so nicht Weihnachten. Aber Weihnachtsmusik können wir uns die ganze Zeit anhören. Ich muss noch ein bisschen, müssen wir noch ein bisschen lizenzfreie Musik finden dann. Oder wir machen das selber. Ich wünsche mir zu Weihnachten eine Ukulele. Ich kann dann die ganze Zeit Weihnachtslieder ukulelisieren.
Ach du Liebe. Ich habe eine Ukulele hier, ich kann sie nur nicht spielen.
Ja, mach das. Also es sind 4 Seiten, das kriegst du ja wohl hin.
Ich bin jetzt nicht so ein musikalischer Boy eigentlich.
Ja, verstehe. Warum hast du dann eine Ukulele?
Ja, um damit anzugeben.
Achso, guck mal, ich habe eine kleine Gitarre. Oh, der Angeber, schaut ihn euch an. Naja, gut. Okay, alles klar. Ja, ich merke schon. Man hat auch ein bisschen Off-Topic, wenn man sich nicht jeden Sonntag spricht, ne? Interessant. Mhm. Interessant ist auch, worüber wir heute sprechen. Das sind vorrangig Fahrzeuge und Leute, die die Fahrzeuge fahren, ne? Wie ist es? Die Teams haben jetzt irgendwie nach und nach ihre Autos vorgestellt und ihre Fahrer vorgestellt. Manche Teams haben irgendwie schon alles enthüllt, andere Teams noch nicht so. Hier oder da fehlt noch ein Fahrer. Wir haben auch noch nicht exakt alle Autos gesehen, aber da kommen wir wahrscheinlich im Laufe der Liste dann irgendwie hin. Ne? Wir fangen mal an mit A wie Audi Sport Abt Schaeffler. Und da hat sich, würde ich sagen, nicht so viel geändert. Ne? Die Farben sind so wie immer. Und das Auto heißt jetzt halt FE05 statt FE04 und es fahren die Herren Di Grassi und Abt. Was soll man da noch sagen? Die Fakten zu den Autos haben wir ja schon mehrfach durchgekaut. Mehr Leistung, größerer Akku, das wissen wir ja alles schon. Was gibt's denn jetzt noch zu erzählen, Freunde, zu diesem Fahrerduo und dem Fahrzeug?
Ich fand eine Zahl interessant.
Ja?
Also eigentlich nicht viel, nur Tobi, oder?
Richtig.
Eigentlich nicht viel, aber ich fand eine Zahl, die Audi veröffentlicht hat, sehr interessant.
Erzähl.
Und zwar die Zahl 52. Bisher haben wir nämlich immer gesagt, dass die Batterien 54 Kilowattstunden speichern, was auch so ist. Allerdings sind davon offenbar nur 52 tatsächlich nutzbare Energie. Das hatten wir schon im letzten Jahr oder die letzten 4 Jahre überhaupt. Die Williams-Batterien haben allesamt 32 Kilowattstunden gespeichert. Wir haben aber immer nur von den 28 gesprochen, weil eben nur 28 zur Benutzung offen standen. Der Rest war so ein Safety-Puffer. Falls die nutzbare Energie aufgebraucht ist, muss man das Auto ja irgendwie noch zurück an die Garage kriegen. Dafür waren die 4 extra Kilowattstunden gedacht. Jetzt sind es nur noch 2 extra Kilowattstunden und kommuniziert wurde von der Formel E bisher 54, von Audi jetzt erstmals nutzbare Energie 52 Kilowattstunden.
Kann man schon ein Eckchen zurücklegen. Dieser Unterschied zwischen, wie man so schön sagt, Brutto- und Netto-Kapazität hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man die Akkus nicht schneller schrotten will als unbedingt nötig. Denn wenn ich sie tatsächlich bei 100% auch 100% vollgeladen habe und bei 0% auch wirklich überhaupt nichts mehr drin ist, dann altern sie unangenehm schnell. Deswegen lässt man immer ein bisschen drin und macht auch nicht ganz voll, damit man ein bisschen sicherer unterwegs ist.
Richtig. So. Aber sonst gibt's zu Audi wirklich nicht viel zu sagen. Ich erinnere mich an Dennis, der hat sich gefragt, wer da den Farbeimer hat fallen lassen auf dem Heck vom Audi.
Ja, ich auch.
Unser Haus- und Hofdesigner, es sieht tatsächlich aus, als hätte da jemand einfach mal so mal nach Zahlen zur Seite geschmissen und mal freie Hand gepinselt. Aber das Caipirinha-Auto, wie Olli Sittler immer so schön
Olli
sagt.
Sittler.
Olli Sittler, da entfiel mir kurz der Name vom Olli.
Ja, lange nicht gehört.
Lange nicht gehört. Oh, eigentlich habe ich Olli gestern erst gehört. Ach so. Der macht ja immer noch DTM nebenbei. Jedenfalls hier Audi, schön bunt, vorne weiß, hinten bunt, Schwarz-Rot rollt, schwarz rollt.
Schwarz-Rot
schwarz, ist, schwarz, rot, ist schwarz und rollt. Rot und rollt.
Auf der Nase, naja, also hübsches Auto. Jetzt nicht so ein Blickfang wie vielleicht im letzten Jahr, finde ich, aber immer noch hübsch und anguckbar.
Ja, es sieht fast ein bisschen gediegener aus als früher.
Sie haben halt diverse Sponsoren, die ihre Logos dann auch mit ihrer jeweiligen Firmenfarbe verbinden wollen. Deshalb, wie gesagt, wer das Auto nicht vor Augen hat, das Auto ist über große Teile weiß. Mehrere Teile sind auch rot, überall da, wo es Audi und vor allem das e-tron-Logo drauf zu sehen ist. Grün ist überall da, wo ein Schaeffler-Schriftzug steht. Schiffzug, genau. Dann haben wir im Bereich des Frontflügels ein bisschen gelb. An der Seite haben wir ein bisschen blau, wo das Julius Bär-Logo drauf ist, die ja, ich sag mal, auf jedem Auto Sponsorenfläche freigehalten bekommen müssen. Ja, so sieht's halt sehr, sehr farbkleckig aus, sag ich mal.
Mhm. Ein wildes Design.
Wir können auch gleich bei Audi bleiben, denn Audi macht ja hier noch Kundenvertrag mit einem anderen Team in der Startaufstellung. Da ist das Design gar nicht so wild. Da ist es sehr schön sauber und glatt und alles einheitlich. Die Rede ist natürlich von Envision Virgin Racing und auch die haben ihr Auto vorgestellt. Man merkt schon, oh, ein neuer Titel, ein neuer Teamname und tatsächlich heißt DS Virgin Racing, wie sie im letzten Jahr noch hießen, jetzt nur noch Virgin Racing, Korrektur Envision Virgin Racing. Tobi, warum Envision Virgin Racing?
Ja, das hatten wir ja auch schon in der letzten Saison gebracht als Artikel, dass die Firma Envision, das ist ein großer Windkraftkonzern aus China, Mehrheitseigner am Virgin Racing Team geworden ist und ich sag mal, die wollen auch ihren Namen prominent platzieren und bringen ihn daher auch im Teamnamen mit unter. Ja, kurz zum Design. Das Fahrzeug ist relativ aufgeräumt, wenn man den Audi vor Augen hat. Ich sag mal, das ist nämlich komplett in Lila lackiert, hat einige rote Farbakzente, unter anderem am Frontflügel, die Außenspiegel und auch im Bereich vorm Cockpit und hinter den Hinterrädern. Wie gesagt, hat mich doch persönlich, wenn ich ganz ehrlich bin, optisch deutlich mehr angesprochen als das Audi-Werksfahrzeug. Unter der Haube sind die beiden Fahrzeuge aber zu 100% identisch. Audi stellt Envision Virgin Racing den kompletten Antriebsstrang zur Verfügung. In der Spezifikation, wie er auch fürs Audi Werksteam homologiert ist. Und ja, die Fahrerpaarung ist eine sehr, sehr starke, wie ich persönlich finde. Denn der sehr erfolgreiche Sam Bird ist an Bord geblieben, aber er bekommt einen neuen Teamkollegen, von dem wir uns sehr, sehr viel versprechen, weil wir ihn auch schon aus der Formel E kennen und er auch da schon durchaus Erfolge erzielt hat, nämlich Tobi.
Robin, ich habe gerade fast nicht zugehört, ne? Ich war ein bisschen dran. Robin Freitz, meine Damen und Herren, er ist zurück. Einer meiner absoluten Lieblinge aus den letzten 4 Jahren Formel E. Super sympathischer Typ, super lustiger Typ. Ich bin gespannt, wie der sich mit Antonio Felix da Costa versteht. Die waren ja beste Freunde in Saison 3 und jetzt in 2 verschiedenen Teams. Da Costa startet bei BMW Andretti und Freins eben zurück bei Virgin Racing. Man könnte jetzt natürlich vermuten, das hängt mit Audi zusammen. Ne? Freins ist ja DTM und Werksfahrer von Audi und Audi macht den Antriebsstrang für Virgin. Dem ist aber offenbar nicht so. Vielleicht wäre der Kontakt auch so zustande gekommen. Allerdings hat Dieter Gast, das ist der Motorsportchef von Audi, kürzlich gesagt, dass noch bevor sich Audi irgendwie um Fahrer kümmern könnte, die bei Virgin vielleicht einen Platz bekommen hätten können, ne? Dass Freins sich schon viel weiter vorher drum gekümmert hat und das schon Anfang des Jahres in die Wege geleitet hat und jetzt eben Freins als Audi-Fahrer ohne Audi-Einfluss im Virgin-Team mit Audi-Motoren drin. Tolle Paarung.
Ja, gut, bei Freins ist es in dem Fall natürlich so, Andretti hätte ihn sehr, sehr gerne behalten als Fahrer. aber da Andretti ja von BMW übernommen wurde, kann man natürlich auch verstehen, wenn da der Fahrzeughersteller aus dem schönen Bayern nicht unbedingt einen Fahrer an Bord haben will, der im GT-Sport, war es damals, für den Konkurrent Audi an den Start ging. Und deshalb ist Freins da eigentlich ohne jeden sportlichen Grund geschasst worden, sag ich mal so. Und er hat dann seine Fühler ausgestreckt. Audi hat ihn für eine Saison in der DTM untergebracht, wo er eine durchwachsene Saison erlebt hat. Aber er hat weiter die Fühler in Richtung Formel E ausgestreckt. Und bei Virgin Racing wurde jetzt ein Platz frei, da Alex Lynn sich in der vergangenen Saison nicht wirklich mit Ruhm bekleckert hat. Der ist auch als Fahrer nirgendwo bei keinem anderen Team in irgendeiner Art und Weise Thema gewesen. Zumindest, dass man es irgendwie hat verlauten lassen. Daher hatte Virgin einen Platz zu vergeben. Und ich glaube, dass, wenn Dieter Gast das sagt, dass es unabhängig von Audi war, denn von den Fahrern, die auf dem Markt sind, die vielleicht auch ein bisschen Formel-E-Erfahrung haben, ist Freins mit Sicherheit einer der besten, wenn nicht sogar die beste Wahl gewesen.
Na, guck mal an. Große Worte.
Aber berechtigte Worte. Freins und Bird ist meiner Meinung nach vielleicht sogar die stärkste Fahrerpaarung im ganzen Grid.
Ja, das klingt auf jeden Fall vielversprechend.
Die haben es drauf und Audi im Heck. Ich glaube, mit Virgin muss man wirklich, wirklich rechnen. Aber warten wir ab, was passiert in Diriyah.
So lange müssen wir gar nicht warten. Übermorgen schon, denke ich mal, werden wir die ersten Ergebnisse bekommen, wenn nämlich die Testfahrten anstehen in Valencia. Und ich gehe fest davon aus, dass Virgin mit dem Audi-Motor und dieser Fahrerpaarung da auch durchaus vorne mit dabei sein wird.
Ich bin sehr gespannt. Wisst ihr, worauf ich auch gespannt bin? Wenn am Dienstag nämlich in Valencia die Autos an die Testrunden gehen, müsste ja auch das neue Team HWR Race Lab mit zwei Fahrern antreten mindestens, oder? Ich meine, sie haben ja bis jetzt nur einen bekannt gegeben. Da könnten wir ja jetzt gleich drauf kommen. Und über den zweiten, da kann man ja bisher nur munkeln, ne? Und ich glaube, derjenige, der am nächsten dran gewesen ist von uns an der HWA-Geschichte, ist der Tobi W., denn der hat quasi daneben gesessen, als die Mechaniker schnell noch die Autos zusammengeschraubt haben, damit die präsentiert werden können letzte Woche, ne?
So sieht's aus. Ja, ich bin am Montag, war es, in Affalterbach gewesen, in den heiligen Hallen von HWA, wo dann das neue Auto präsentiert wurde und Gary Paffett als erster Fahrer. Übrigens in diesem Zusammenhang, in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch an Gary Paffett. Der ist nämlich tatsächlich heute mit einem dritten Platz Meister der DTM geworden. René Rast hat zwar gewonnen, aber durch den dritten Platz von Paffett hat's gereicht, seine Führung zu verteidigen. Und ja, Mercedes verlässt halt die DTM jetzt auch mit dem Fahrermeistertitel und ich sag mal, für Paffett war es nochmal eine gute Gelegenheit, sich in Szene zu setzen, bevor dann jetzt in knapp zwei Monaten oder gut zwei Monaten das neue Abenteuer Formel E für HWA beginnt.
61 Tage, Tobi, 61 Tage.
61 Tage, ja, wunderbar.
Ist ja quasi gar nichts.
Ich habe mir gedacht, dass du direkt den Countdown im Blick hast. Ja, kurz zum Fahrzeug, was da vorgestellt wurde. Unter der Haube steckt der Antrieb von Venturi, denn auch das monegassische Team in der kommenden Saison, die mit Felipe Massa und Eduardo Mortara an den Start gehen werden, langsam. Entwickelt von der Firma ZF in Friedrichshafen. Wie gesagt, der Antriebsstrang wird identisch sein. Damit haben wir das zweite Kundenteam in der kommenden Saison in der Formel E. Die anderen neun Teams sind ja Werksteams. Die Lackierung, ist halt, ich finde, es ist nichts Besonderes. Das Auto ist überwiegend in Schwarz gehalten, hat ein paar Akzente in der Farbe Technical Blue. Hängt damit zusammen, dass HWA Anfang des Jahres ein neues Corporate Design vorgestellt hat. Schwarz in Verbindung mit diesem Technical Blue und so wird auch das Auto dann aussehen. Finde ich, ist nicht so ganz praktisch, da auch das Jaguar-Team mit Schwarz und Hellblau in Verbindung miteinander an den Start gehen wird. Muss man aber abwarten, inwieweit sich das optisch davon unterscheiden lässt. Wie gesagt, die Mechaniker waren auf jeden Fall noch sehr, sehr stark dabei, die Autos zusammenzubauen. Die Autos sind nämlich letzte Woche erst geliefert worden von der Firma Dallara, die ja die Chassis herstellt. Und da am Dienstag schon die Testfahrten in Valencia anstehen und die Autos morgen die Halle verlassen müssen, war da hektische Betriebsamkeit, sage ich mal, angesagt. Die Autos wurden da quasi während der Präsentation, also die Autos für die Testfahrten, wurden während der Präsentation noch weiter zusammengeschraubt. Hab mich da auch mit mehreren von den Mechanikern unterhalten. Die waren soweit im Zeitplan und auch Ulrich Fritz, der Teamchef, war sehr optimistisch, am Dienstag in Valencia in zwei fahrbereite Autos stehen zu haben. Aber wie gesagt, viel Zeit bleibt den Teams da jetzt nicht mehr oder blieb dem Team damals auch nicht. Und ja, wie gesagt, waren schwer mit dem Zusammenbau beschäftigt. Es ist das erste Mal, dass die Firma HWA unter eigenem Namen antritt. Sie haben zwar über viele Jahre schon Motorsport betrieben, hauptsächlich in der DTM, aber die Fahrzeuge liefen dann immer unter Mercedes-Benz, AMG Mercedes, wie gesagt, aber nie unter HWA. Und das ist jetzt das erste Mal, dass HWA unter dem eigenen Namen, unter dem eigenen Label ein Rennfahrzeug an den Start bringt. Und wir können gespannt sein. Fahrer, Gary Paffett wurde am Montag vorgestellt. Der zweite Fahrer soll am morgigen Montag, den 15. Oktober, vorgestellt werden. Es deutet viel darauf hin, dass ein weiterer Rookie im HWA-Cockpit sitzen wird. Kolportiert wurde da schon mal der Name Stoffel van Dorn, der aktuell noch für McLaren in der Formel 1 fährt, allerdings da nächste Saison keinen Sitz mehr bekommt. Eine andere Alternative wäre Maro Engel, der sagt uns in Paris vor einem halben Jahr etwa schon gesagt hat, dass er eine ziemlich klare Vorstellung davon hat, was er in der kommenden Formel E-Saison machen wird. Und bislang wurde da nichts bekannt gegeben. Ich dachte, das wäre auch da eine Option. Lass uns einfach abwarten. Ich denke, in weniger als 24 Stunden sind wir schlauer und wissen Bescheid.
Was macht denn der Maro, wenn er nicht zu HWA geht?
Blancpain GT. Der fährt bestimmt irgendein GT-Auto in irgendeinem Land der Welt. Der kann ja alles, der Bube. Der kann ja alles. Ich hoffe natürlich, also natürlich wäre Stoffel van Dorn super, aber ich finde Maro halt einfach sehr sympathisch. Meine kleine Hoffnung ist, der Hoffnungsschimmer auf den Pressefotos, die HWA uns zur Verfügung gestellt hat, ist die Nummer 5 auf dem Auto vermerkt. Einmal die 17 für Gary Paffett und die 5, die bisher die Startnummer von Maro Engel war. Van Dorn hat in der Formel 1 die Nummer 2. Wunderbar. Jetzt muss ich mal nachgucken. Ist das wirklich eine 5?
Ja, das ist wirklich eine 5.
Ist das wirklich eine 5?
Oder eine 2? Ja. dazu kann ich eine Sache sagen. Ich bin da gewesen. Das ist eine Fotomontage.
Da waren keine Zahlen.
Es auf dem tatsächlich eingesetzten Rennfahrzeug war noch gar keine Nummer drauf. Auch das tatsächliche echte Fahrzeug für Paffett hatte noch keine Nummer drauf. Das Auto, was man auf den Fotos sieht, zum Beispiel in unserem Artikel, wo Ulrich Fritz und Gary Paffett neben dem Auto stehen, das ist ein Joker.
Das ist wirklich eine Foto. Also Warte. Stand auf dem Schoker, auf dem Titelbild vom Artikel, wo Fritz und Peffe daneben stehen, ist das Auto da rein gefotoshoppt mit der
17? Nein. Das ist ein Schoker.
Okay, aber auf dem Schoker ist die 17.
Auf dem Schoker ist die 17.
Okay, gut.
HWR hat nur einen Schoker. Und wie gesagt, die anderen beiden Autos waren noch nicht zusammengebaut und auch noch nicht beklebt. Da habe ich auch diverse Fotos von gemacht, von den Zusammenbauarbeiten. Ich denke, da werde ich vielleicht auch die ein oder anderen nochmal zeigen. Kann dann nur auf unseren Twitter-Account verweisen, wo wir am Montag auch diverse Fotos aus der Halle gezeigt haben. Die Halle wurde ja eigens für den Einstieg in die Formel E gebaut, knapp 600 Quadratmeter groß. Sieht alles topmodern aus. Von daher, aus dieser Hinsicht sind sie gut vorbereitet. Aber sag mal, alles andere muss man abwerten. Bitte?
Das Auto muss eben fertig werden erstmal. Ja. Das ist Hürde 1.
So sieht's aus. Deshalb, so sieht's aus. Ich würde noch nicht so viel auf die Startnummer 5 geben, weil, wie gesagt, das ist definitiv gefotoshoppt. Man hat noch keine zwei einsatzbereite Fahrzeuge. Entschuldigung.
Na gut. Zwei einsatzbereite Fahrzeuge hat allerdings ein anderes Formel-E-Team. Und zwar kommen die aus China, / Oxford, England. Und die bezeichnen sich als NIO Formula E-Team. Auch die haben ihr Fahrzeug vorgestellt. Das Ganze, die gehen irgendwie immer mit dem Himmel mit. Das klingt jetzt sehr philosophisch. von ihrem Design her geht es immer weiter auf der, hier schön nach hoch. Und inzwischen sind sie in der Stratosphäre angekommen und entsprechend sieht das Auto aus. Nicht mehr so dunkelblau, sondern eher hellblau. Und das ist zumindest das Heck, alles was hinterm Cockpit passiert. Und vorne dann sogar schon weiß, das Fahrzeug. Das wurde auch vorgestellt in der letzten Woche am Montag. Und gemeinsam mit dem Auto von NIO kamen auch zwei Fahrer. Einmal war es Oliver Jervy, keine große Überraschung, der hat sich fabelhaft präsentiert seit seinem Formel-E-Debüt für Next EV damals. Inzwischen heißt das Team eben NIO. Und ein Fahrer, über den ich mich sehr gefreut habe an seiner Seite, weil er auch ein sehr talentierter Junge ist. Phil, wie heißt er?
Tom Dillmann.
Ja, Tom Dillmann.
Der Tobi ist so voller Vorfreude, das gefällt mir gut. Der freut sich über alles gerade. Das ist richtig gut.
Ja, aber ich freue mich über Tom D. wirklich, weil der hat so tolle Leistungen gezeigt im Venturi damals. Eben wegen der Paarung Massa und Mortara keine Chance gehabt, nächstes Jahr ein Stammcockpit in Monaco zu bekommen. Also geht man jetzt eben nach Shanghai und lässt sich bei NIO einbringen und einquartieren. Eine tolle Fahrerpaarung, finde ich wieder. Bin sehr gespannt, was Dillmann im NIO so leisten kann.
Ja. Mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Ne? Es bleibt so viel abzuwarten, weil komplett unklar ist, wie die Teams untereinander klarkommen mit den neuen Chassis und Motoren und Akkus und all dem ganzen Gedöns, weil doch irgendwie, man weiß es einfach nicht. Ne? Man kann tatsächlich nur raten.
Das ist es eben. Es ist eine komplett neue Technologie. Natürlich haben die schon Erfahrung mit Motoren, die ähnlich funktionieren, aber die liefern halt jetzt auch auf einmal so viel mehr Leistung und Es ist nämlich eine ganz neue Technologie und noch nicht mal das, was wir jetzt nächste Woche in Valencia erfahren, wird irgendwie repräsentativ sein, weil die Strecke einfach viel zu breit und viel zu flüssig, das sagt man jedes Jahr, hat man sich in Donington schon beschwert in den ersten drei Saisons, letztes Jahr in Valencia, dieses Jahr wird es wieder so sein. Natürlich kann man irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen in Sachen Zuverlässigkeit, wenn das Auto stehen bleibt, ist nicht gut, wenn es fährt, ist gut.
Okay, das sind so die ganz krassen Edge-Cases.
So, aber wirklich, wer da jetzt die schnellste Runde fährt, zählt nicht wirklich für die Ria. Da kann man nur ganz schwer irgendwie Schlussfolgerungen draus ziehen. Mhm. Aber gucken wir immerhin, ob das Auto fährt oder stehen bleibt.
Ja, was ich in dem Zusammenhang sehr interessant fand, sowohl NIO als auch HWR haben beide am Montag das Auto präsentiert. Und ich sag mal, die Art und Weise der Präsentation waren grundverschieden. NIO, das war im Endeffekt ein richtig großes Event, wo dann, als es soweit war, dass die Scheinwerfer angingen und Nebelmaschinen.
Nebelmaschine.
Und dann lichtete sich der Nebel und man hat das Auto gesehen. Und wie gesagt, ich bin ja bei HWA gewesen und ja.
Schon eher bodenständig im Vergleich, ne?
Das war sehr, sehr bodenständig, ja. Wir waren, ich denke mal, so 15 Journalisten etwa. Wir haben dann am Empfang gewartet bei HWA in der Zentrale, wurden dann nach draußen geführt, sind einmal um das Gebäude rumgegangen und dann in die Formel-E-Halle rein und kommen in die Halle rein. Auf der rechten Seite schrauben die Mechaniker an den Einsatzfahrzeugen für Valencia und daneben steht das Showcar. Im Endeffekt so positioniert, dass man da gut Fotos machen konnte, aber ich sag mal, im Vergleich mit NIO sehr, sehr bodenständig und naja, ich will nicht sagen schmucklos, aber auf das Notwendige reduziert, sag ich mal. Keine große Show, kein großes Tamtam, auch keine große Live-Übertragung über Facebook oder so. Oder YouTube.
Im Hochformat auf Instagram ohne Pressemeldung und Fotos.
IGTV.
Zum Beispiel. Ja, das gab's auch schon, ja. Aber.
Da habe ich mich über Tachida für diejenigen, also falls ihr das mitbekommen habt, Tachida konnte man über Instagram im Hochformat in pixeliger 240p Qualität ohne Pressemitteilung verfolgen, wie die das Auto vorgestellt haben. Boah, da bin ich wirklich in die Luft gegangen als
ja,
das.
Ja,
da war nur die Verbindung schlecht. Das hat bestimmt jemand mit einer guten Kamera an seinem Handy gemacht, aber
ganz
ja, Mobilfunk ist halt fast so schlimm wie ein Drucken manchmal. Naja.
So, aber dann haben wir fast alle Autos, oder?
Ja.
Wir haben wir haben Audi, haben wir gesehen, BMW haben wir gesehen, Tachida haben wir gesehen, Virgin, HWA, NIO, Nismo, -Edams, Jaguar und Venturi, haben wir alle gesehen. Was fehlt jetzt noch?
Ja, Dragon haben wir noch nicht gesehen.
Oh, Dragon, stimmt.
Von Dragon wissen wir immerhin, wer einer der Fahrer sein wird, nämlich José María
genau der.
José María López. Und ansonsten weiß man jetzt weiter nichts, ne? Wer der zweite Fahrer ist, weiß man nicht so genau. Wie das Auto aussieht, weiß man auch nicht, weil sie es noch nicht vorgestellt haben. Da gibt es dann wahrscheinlich jetzt auch in den kommenden Tagen nochmal was zu sehen.
Ja, nur hinter vorgehaltener Hand.
Kommt jetzt Maxi Günther? Kommt er jetzt?
Ja. So gut wie. Also es ist schon natürlich nicht offiziell, aber ich sag mal so, also ich wette, also in der Öffentlichkeit wette ich jetzt erstmal gar nicht mehr. Aber ich würde wetten, wenn ich wetten würde, auf Maxi Günther wetten. So.
Meinst du auch, dass das jetzt kommende Woche schon offiziell bestätigt wird? Oder wartet man vielleicht ab, bis der Formel 2 Kalender steht?
Oh, gute Einwand. Also Valencia wird er relativ sicher fahren. Da gibt es auch einen Bericht bei den Kollegen vom Motorsportmagazin, dass Maxi Günther da fahren wird. Und ich gehe mal davon aus, dass im gleichen Zuge das Fahrzeug vorgestellt wird. Das fehlt ja auch noch. Designed übrigens wieder von Sean Bull. Vielleicht hat ihn einer in den sozialen Netzwerken schon mal mitbekommen. Der hat auch bei uns irgendwann mal oder hat mal zu einem Artikel beigetragen. Sean Bull, der designt hin und wieder Autos und macht das inzwischen auch professionell, ist verantwortlich für den Helm von Daniel Abt und von Marcus Ericsson und macht eben auch die Dragon Racing Lackierung. Wie sie aussehen wird, erfahren wir wahrscheinlich nächste Woche in Valencia, aber wie du schon, ein guter Einwand, Tobi, ich glaube vielleicht, wir erfahren noch nicht mal, ob Maxi Günther fix dabei sein wird. Interesting. Naja, was wir jedenfalls erfahren in Valencia, wahrscheinlich auch fix ist das Auto und die Fahrerpaarung von Mahindra, die 11. im Bunde, die fehlen uns natürlich auch noch, die sind am Dienstag dran, übermorgen am 16. Oktober. Ganz klassisch Beginn, Auftakt der Testfahrten, stellen wir Fahrer und Auto vor. Heute gab es einen Bericht aus England, da wurde Jerome D'Ambrosio als fix gemeldet. Keine große Überraschung, der wird schon seit mehreren Wochen und glaube ich sogar Monaten eigentlich als heißer Kandidat für Mahindra getippt. Der zweite Platz, der ist immer noch weit offen. Also es gibt sowohl Bericht, also ja, es könnte irgendwie alles sein, ne? Rosenqvist möglich, Nick Heidfeld wird wohl Test- und Reservefahrer und Entwicklungsfahrer und Simulatorfahrer und was man sonst noch machen kann als Fahrer außer Rennen fahren. Das macht Nick Heidfeld wahrscheinlich. Rosenqvist ist natürlich die Sache, dass er in die IndyCar-Serie wechselt und da wahrscheinlich nicht so viel Formel E fahren kann, wie er gerne würde. Und im Spiel ist immer noch Pascal Wehrlein, der aus der Formel 1 rausgeflogen ist vor 2 Jahren, jetzt DTM gefahren ist ein Jahr und unbedingt zurück in die Königsklasse muss. HWA laut einem Bericht bei Autosport eine Absage erteilt hat, eben wegen diesem Formel 1-Wunsch. Und jetzt steht bei den E-Racing 365-Kollegen aus England, die eigentlich immer relativ gut informiert sind, dass Wehrlein auch noch im Spiel ist. Also eine sehr interessante Geschichte mit dem zweiten Cockpit. Halten wir einfach fest, D'Ambrosio ist so gut, ist eigentlich fix. Da kommt die Bestätigung am Dienstag. Und eventuell auch für Wehrlein, obwohl ich mich auf dem noch nicht so festnageln lassen möchte.
Also auf dem würdest du nicht wetten, wenn du wetten würdest?
Wenn ich wetten würde, würde ich nicht auf, also ich würde am besten gar nicht, am liebsten würde ich gar nicht.
Besser lassen, ne? Ja.
Besser lassen, weil das ist wirklich sehr vage. Also meiner Empfindung nach, wenn ich das jetzt mir die News so anschaue, es wirkt noch alles andere als fix eigentlich mit dem zweiten Cockpit.
Vor allen Dingen, weil Pascal Wehrlein ja auch noch eine andere Option hat, nämlich möglicherweise für Toro Rosso in der kommenden Saison Formel 1 zu fahren. Und der Formel 1 ist natürlich sein großes Ziel und ich gehe da fest davon aus, wenn er bei Toro Rosso unterkommen könnte, dass sich die Formel E als Option erledigt hat.
Also zumindest für die Saison, oder meinst du für immer?
Nein, zumindest für die kommende Saison. Also Paralleleinsatz Formel 1 und Formel E kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Das glaub ich.
Wie gesagt,
nicht.
Red Bull steht halt vor einem Problem, dass sie keinen Fahrer mehr im Fahrerkader haben, der jetzt nachrücken kann bei Toro Rosso.
Ich könnte.
Was hast du und Daniel Ticktum gemeinsam?
Ihr könnt beide nicht fahren.
Nicht genügend Punkte für die Superlizenz.
Ah.
Ja, und genau deshalb, Toro Rosso braucht noch einen Piloten. Mit Brandon Hartley sind sie ja nur so mittelmäßig zufrieden. Ich denke nicht, dass der nochmal eine Chance bekommen wird. Und wie gesagt, eine der ganz, ganz großen Optionen ist Pascal Wehrlein. Und wie gesagt, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass aus dem Grunde Wehrlein zwar die Option Formel E sich offen halten will, im Moment noch, aber mit dem deutlich größeren Auge natürlich auf die Formel 1 schielt, klar.
Das wächst natürlich Begehrlichkeiten. Na gut, muss man abwarten, weiß man nicht so genau. Aber eine Sache fehlt uns noch und über die weiß man jetzt auch genau Bescheid, nämlich, was wäre jetzt eine Saison in der Formel E ohne den Streckenkalender, den Rennkalender, den Formel-E-Kalender, den Saisonkalender, nenn es wie du willst. Also die Liste mit Daten und Orten, die uns sagt, zu welchem Zeitpunkt ist denn jetzt eigentlich welches Rennen und wo. Das steht dann jetzt auch mal fest. Und
nachdem es schon im Juni feststand, steht es jetzt auch nochmal im Oktober fest.
Jetzt steht es aber richtig extrem offiziell mit Stempel, Siegel und allem fest. Richtig. Bis auf die Punkte, die noch ein Sternchen haben im Kalender. Genau, nee, also, Entschuldigung, Tobi.
Ja, also kurz zu den Abläufen. Im Juni hat der FIA-Weltmotorsportrat bei seiner Sitzung in Manila auf den Philippinen. Meine Güte.
Das geht aber auch alles schief heute.
Manila, langsam. Sie haben auf jeden Fall einen provisorischen Rennkalender festgelegt, wo ja 2 Strecken gefehlt haben, wo auch noch Zürich drin stand, obwohl Zürich dann kurz später abgesagt wurde. Und jetzt am vergangenen Freitag hat der Weltmotorsportrat erneut getagt, diesmal in Paris, deutlich einfacher auszusprechen. Und dabei wurde der Rennkalender endgültig bestätigt. 2-3 Stunden vorher gab es schon eine Verlautbarung oder eine Veröffentlichung von der Stadt Bern, dass, wie wir ja auch schon spekuliert hatten, die Formel E erneut in die Schweiz kommen wird. Dieses Mal in die Bundesstadt Bern, heißt es, der Termin wurde jedoch ein bisschen nach hinten verschoben, vom Pfingstwochenende weg. Das Rennen war ja ursprünglich in Zürich für den 9. Juni, den Pfingstsonntag, geplant. Das Rennen wird jetzt zwei Wochenenden später ausgetragen, nämlich am 22. Juni, einem Samstag, wie das bei den meisten E-Prix ja üblich ist. Seit heute haben wir auch einen Streckenentwurf auf unserer Seite stehen, auch in einem schönen kleinen Artikel vorgestellt. Offiziell vorgestellt werden soll das Streckenlayout dann am Montag. Es ist aber davon auszugehen, dass das keine große Änderung mehr erfahren wird. Wo wir beim Thema Streckenführung sind, auch eine neue Streckenführung wird es in der kommenden Saison in einer Stadt geben, wo die Formel E schon gefahren ist. Nämlich, Tobi?
Santiago de Chile.
Richtig.
Wenn du willst, kannst du das noch ein bisschen unterfüttern jetzt.
Ach so, ich vergaß. Naja, da war ja das große Problem, dass die Strecke, die wir 2018 gefahren sind, durch drei verschiedene Bezirke durchgegangen ist und das einfach viel zu viel Organisationsaufwand und viel zu viel Politik für eine Person auf einmal war. Deswegen wurde die Strecke jetzt verlegt. Da gab es natürlich auch noch das ganze Hin und Her mit den Anwohnern, das Übliche. Ne? Jetzt haben wir eine Strecke, die ist nur noch in einem Bezirk, ganz in der Nähe, und zwar im O'Higgins Park. Einmal im Kreis um die Movistar Arena. Da sind eine ganze Menge schnelle Kurven dabei. Es geht gegen den Uhrzeigersinn. Wir haben Haarnadeln. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, Schikanen. Das übliche Formel-E-Blabla. Vom Aussehen her oder vom Charakter der Strecke sehr ähnlich zu Mexico City, wie ich finde. Halt mit zwei Haarnadelkurven noch drin. Ich denke, das kann ganz gut Spaß machen. Und Chile ist sowieso relativ begeistert gewesen von der Veranstaltung selbst. Von dem Vor- und Nachgeschehen nicht so, aber die Veranstaltung hat den Zuschauern jedenfalls Spaß gemacht. Und jetzt ist es eben im Park, da stört's kaum jemanden. Es wird bestimmt wieder irgendjemanden stören. Aber vorerst fahren wir jedenfalls auf neuer Strecke im O'Higgins Park. 2,470 Kilometer. Ach nee, stimmt, das war die alte.
Das ist die alte.
Mist, ey. Einmal vorbereiten auf die Sendung. Ach, Mann, ey. So, 14 Kurven, und was ist jetzt die neue Streckenlänge? Kann mich jemand aufklären?
Ist noch nicht offiziell bekannt gegeben.
Okay, zwischen 2 und 3 Kilometer.
Irgendwas unter 10 Kilometern wird es schon sein.
Ja, höchstwahrscheinlich.
Chile, ne? 9. Juni. Nein.
26. Nein. Januar.
Ich muss mich besser vorbereiten.
Oder überhaupt.
Ich muss mich besser vorbereiten. Ja, ja.
Genau. Santiago de Chile ist am 26. Januar 2019. Vorher haben wir den Saisonstart am 15. Dezember in Diriyya, Saudi-Arabien. Dann geht es nach Marokko, nach Marrakesch, nach Santiago de Chile, nach Mexico City, nach Hongkong in China, dann neu Sanya in China am 23. März. Dann geht es nach Europa, Rom, Paris, Monaco, Berlin, Bern und dann Mitte Juli das Saisonfinale in Nueva York, in Brooklyner Hafen, in the US of A. Und dann ist schon wieder vorbei. Aber das klingt jetzt so, als wäre es total schnell. Ist natürlich nicht. Wir haben ja erst Oktober.
Wir müssen erst mal anfangen.
Ja, es hat noch nicht mal angefangen. Jetzt weint nicht gleich. Noch 61 Tage, dann geht's erst richtig los.
Noch 2 Tage, dann geht's in Valencia los.
Das ist ja schon auch mal was.
Das ist jetzt erstmal Termin 1. Das ist schon mal was. Zur Info noch hinterhergeschoben. Ne, kennen wir alle. Preseason, Vorsaison, Testtage. Eben die Teams kriegen für 3 Tage in der Woche eine Rennstrecke zur Verfügung gestellt und dürfen mal alles im Vergleich mit der Konkurrenz ausprobieren. Das findet in Valencia statt in der Woche. Und ja, Layout ist ähnlich wie im letzten Jahr. Ne, Valencia, könnt ihr mal googeln, liebe Zuhörer, Circuit Ricardo Tormo. In der nationalen Variante eine Schikane statt 2 Schikanen, anders als im Vorjahr, eine Schikane auf der Stadtzielgeraden. Und das steht eben Dienstag an und Mittwoch an und Freitag an, weil Donnerstag ist Ruhetag.
Ja, eine kleine Besonderheit. Wir werden natürlich von den Testtagen auch berichten, selbstverständlich wie immer. Allerdings am Mittwoch ist ein ein Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit geplant. Da muss man noch ein bisschen abwarten, wie und was denn da passieren wird. Gerüchte sagen, dass auf jeden Fall bei den im Zuge der Testfahrten auch mal das neue Rennformat ausprobiert werden soll. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man das eben für jenen Mittwoch vorgesehen hat. Das ist zwar, ich sag mal, bedauerlich, weil das besonders für uns alle sehr interessant wäre, mal zu sehen, was kommt denn da raus, wenn man das Rennformat jetzt schon mal durchläuft. Aber ich denke, da will sich die Formel E vielleicht nicht so unbedingt in die Karten gucken lassen, wenn sich da herausstellen sollte, dass da aus diversen Gründen noch Anpassungsbedarf besteht.
Also, super, gespannt.
Bis dahin.
Die berichten jedenfalls.
Genau, immer schön berichten. Ihr könnt immer schön lesen und Bilder anklicken, alles liken und gut finden, weiterleiten und empfehlen. Währenddessen beschäftigen wir uns lieber noch eine Runde mit ein paar Fakten, ne? Tobi, mach dich bereit.
Der Formel E Fakt der Woche.
Die Chancen auf einen Podiumsplatz in der Formel E sind rein statistisch gesehen natürlich höher, wenn du von Startplatz 2 aus ins Rennen gehst, als von Startplatz 1. 29 Mal sind die Fahrer, die auf Platz 2 gestartet sind, auf den ersten drei Positionen ins Ziel gekommen. Nur 24 Mal von Startplatz 1. Das sind 64,4 respektive 53,3%.
Das ist ja sehr interessant.
Credits an Tobi W. für die Prozente, ich kann sowas nicht.
Ach, du liebe Güte.
Ja, so ist es jedenfalls.
Das ist interessant. Wieso ist denn das so? Wenn ich sowieso schon vorne bin, wieso ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es da verkacke, größer als von Startplatz 2? Das muss ich mir mal genau durch den Kopf gehen lassen.
Um da eine qualifizierte Aussage drüber zu treffen, müsste man sich tatsächlich mal jedes Rennen angucken und vielleicht hängt es auch ein bisschen am Glück oder Pech. Würde ich jetzt in dem Zusammenhang schon am ehesten vermuten. Wir hatten durchaus schon mal den einen oder anderen sehr überraschenden Polesetter. Ich kann mich da an Jarno Trulli erinnern, der mal in Berlin vorne gestanden hat.
So ganz zufällig. Ups, Pole.
Ja, so nach dem Motto. Und
das sind die, so, die bleiben nicht lange vorne.
Ja, zum Beispiel. Wie gesagt, so einen pauschalen Grund wird es nicht geben. Das ist, wie gesagt, hat viel mit Glück oder Pech zu tun und ist sehr vom Einzelfall abhängig. Wir hatten natürlich auch schon mal den Fall, dass es ein Auto gab, das im Qualifying-Trim sehr, sehr schnell war, das allerdings dann auf die Distanz gesehen nicht effizient genug war, dass die Fahrer dann auch am Ende vorne mitfahren konnten. Ich erinnere mich da an diverse Fahrzeuge, die in der Saison 2 mit zwei Motoren an den Start gingen. Next EV zum Beispiel. Die waren zwar äußerst schnell im Qualifying, allerdings im Rennen dann über die gesamte Distanz chancenlos, weil die Effizienz einfach nicht gestimmt hat. Unter anderem deshalb, weil die Fahrzeuge halt durch die zwei Motoren deutlich mehr gewogen haben als die Konkurrenten. Und wie gesagt, dann, wenn es aufs Energiesparen ankam, nicht die beste Wahl waren.
Siehst du, also mir reicht das als Erklärung. Ich wollte vorhin schon sagen, Tobi, du hast ja zwei Wochen Zeit jetzt, find das doch mal raus. Guck dir einfach mal jedes Rennen ganz in Ruhe nochmal an. Musst du nicht, ich bin auch so zufrieden, glaube ich. Oder? Tobi B., würdest du das anders haben wollen?
Nee.
Soll er nochmal genau gucken, der Tobi?
Das reicht mir so.
Das reicht schon. Dann gehen wir jetzt Richtung Ausklang, Freunde. Die Sendung neigt sich dem Ende zu.
100% von euch sollten auf patreon.com/epod vorbeischauen. Da gibt es nämlich viele Zusatz-Goodies, ne? Für alle Podcast-Fans. Zum Beispiel Pre- und Post-Show dabei und Live-Links. Und es gibt ja hin und wieder mal einen E-Pod Plus, der dort veröffentlicht wird. Also ganze extra Episoden. Lohnt sich auf jeden Fall mal zumindest vorbeizuschauen auf patreon.com/epod. Und wir sagen Danke an all diejenigen, die schon dabei sind.
Zack, bumm, Sendung um. Das war schon wieder. Wir hören uns kommenden Sonntag schon wieder, denn die kurze 2-Wochen-Phase ist um. Wir sind jetzt wieder wöchentlich unterwegs. Schön nachlesen, was in Valencia passiert, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.